Heute kommen wir zu einem sehr wichtigen Bereich der Theologie der Gnade, wie ich diesen Teil der Serie nenne, nämlich zum Thema Gnade und Sünde. Ich mache es mir relativ einfach bei diesen Predigten, und zwar gehe ich ganz einfach so vor, ich schaue mir die nächsten Schriftstellen an im Römerbrief, wo der Begriff Gnade vorkommt, und lasse mich vom Heiligen Geist dazu inspirieren, was diese Schriftstellen bedeuten, was ich auslegen soll in Bezug auf diese Schriftstellen im Römerbrief. Und es ist sehr interessant, was du für eine Struktur erkennen kannst, wenn du einfach einmal so chronologisch nach dem Vorkommen der Wörter in der Bibel vorgehst. Da ist ein System drin. Paulus hat das nicht einfach so bunt durcheinander gewürfelt, wie es gerade kam und wie gerade die Gedankenblitze zu ihm kamen, sondern er hat sich etwas überlegt, auch im Aufbau seiner Briefe. Das ist eine ganz klare Ordnung, eine ganz klare Struktur drin. Letztes Mal haben wir über die Fülle der Gnade gesprochen und was diese Fülle der Gnade bewirkt in unserem Leben, nämlich dass wir herrschen können im Leben durch den einen Jesus Christus. Und manchmal, wenn wir diese Schriftstelle Römer 5, Vers 17 lesen oder bekennen, dann haben wir ein großartiges Konzept von Herrschen im Leben und vergessen völlig, wo das Ganze eigentlich beginnt. Ich habe die letzte Predigt aufgehört mit Römer 6, Vers 1 und 2, wo Paulus dann sagt, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Ihr erinnert euch, wir haben festgestellt, dass genauso oder da, wo die Sünde überfließend geworden ist, die Gnade noch viel überfließender geworden ist. Mit anderen Worten, es ist eigentlich egal, wie viel du gesündigt haben magst, die Gnade misst das 100-mal auf. Und um dem vorzubeugen, dass man das falsch verstehen könnte, sagt Paulus, ja, heißt das jetzt, wir können weiter sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Nein, sagt er, ganz entschieden nein, sondern wir sind der Sünde gestorben. Und es ist tatsächlich so, wenn du die Gnade einmal erkannt hast und wenn du einmal erkannt hast, dass etwas Sünde ist, dann höre auf zu sündigen. Wir spielen ja manchmal so mit der Sünde. Wir lassen uns manchmal bewusst oder unbewusst auf die Sünde ein und denken, ja, der Herr wird schon noch mal vergeben. Natürlich wird es der Herr noch einmal und noch einmal und noch einmal vergeben. Die Gnade ist so groß, aber sie ist nicht dafür da. Sondern die Gnade ist eigentlich dafür da, uns frei zu machen von der Sünde, sodass wir nicht mehr sündigen müssen. In dem Moment, wo du erkannt hast, dass etwas Sünde ist, könnte man sagen, hast du keine Gnade mehr zu sündigen. Siehst du, die Gnade deckt gerne und häufig und regelmäßig das zu, was wir tun, ohne zu wissen, dass es überhaupt Sünde ist. Und davon gibt es eine ganze Menge, da bin ich überzeugt davon. Auch in unserem geheiligten Leben, die wir schon seit Jahren und Jahrzehnten vielleicht mit dem Herrn gehen, gibt es Bereiche, die Gnade Gottes einfach zudeckt mit Stillschweigen und Liebe und Barmherzigkeit, die aber eigentlich Sünde sind. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist dir offenbart hat, dass etwas Sünde ist und du es erkannt hast, hast du keine Freiheit mehr, hast du keine Gnade mehr, weiter zu sündigen. Natürlich, es wird dir trotzdem vergeben, aber bitte nimm die Gnade niemals als eine Entschuldigung, weiter sündigen zu können. Und leider ist es so, dass viele die Gnade in dieser Weise falsch verstanden haben. Und damit der Gnade Unrecht tun, damit die Gnade eigentlich missbrauchen. Ich liebe dieses Zitat, das ich letztes Mal schon zum Schluss gebracht habe. Ich möchte es diesmal an den Anfang stellen. Wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Das ist die Freiheit, die wir haben durch die Gnade. Wir haben durch die Gnade nicht die Freiheit, zu tun und zu lassen, was wir wollen. Und doch meinen wir es manchmal. Ich kann mich erinnern, wo ich 1993 nach Berlin kam, um dort die Bibelschule von Pastor Wolfhard Margis zu besuchen. der ein wunderbares Buch über die Gnade geschrieben hat, da war die Gnade in aller Munde. Alle Bibelschüler haben dauernd die Gnade im Mund geführt, haben dauernd von der Gnade geredet. Und du hast schnell gemerkt, dass viele die Gnade falsch verstanden hatten. Wenn sie morgens zu spät in die Schule kamen, dann haben sie gesagt, ja, ich habe einfach Gnade genommen, noch ein bisschen im Bett liegen zu bleiben, weil ich war so müde, ich war so geschafft, ich war so alle. Dann habe ich einfach Gnade genommen. Die Gnade hat mir praktisch erlaubt, etwas zu tun, was sonst nicht erlaubt wäre. Und so bin ich gut weggekommen. Was für ein falsches Verständnis. Oder viele Leute haben auch die Gnade als eine Entschuldigung genommen, Dinge nicht tun zu müssen. Damals war gerade eine Zeit, wo umgebaut wurde in der Gemeinde, wo neue Räume angemietet worden waren und wo es viel zu helfen und viel zu bauen gab in der Gemeinde. Und der Aufruf war natürlich vor allem auch an die Bibelschüler, die zum großen Teil von auswärts gekommen waren, zum Teil nicht einmal arbeiteten nachmittags nach der Schule und die also genügend freie Zeit gehabt hätten. Und manche haben sich dann gesagt, ja, ich habe den Ruf wohl gehört, aber ich nehme mir jetzt einfach die Gnade, da nicht mitmachen zu müssen. Aber das ist keine Gnade, sondern das ist genau das Gegenteil von Gnade. Die Gnade hätte dich befähigen wollen, mitzuhelfen. Die Gnade hätte dich befähigen wollen und können, Dinge zu tun, die du vielleicht sonst noch nie getan hast. Seht ihr, die Gnade darf niemals als Entschuldigung genommen werden, warum wir weiter sündigen oder Unterlassungssünden begehen, indem wir Dinge nicht tun, von denen wir wissen, dass sie gut wären zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und heute Morgen möchte ich ausführlich darüber reden, über die Beziehung zwischen Gnade und Sünde. Gnade und Sünde. Römer Kapitel 6 ist das Kapitel zu diesem Thema. Gnade und Sünde. Und wenn du in irgendeiner Form, und ich bin überzeugt, dass das bei jedem von uns der Fall ist, ein Problem mit der Sünde hast, dann hör sehr gut zu heute Morgen. Ich glaube, dass wir hier Schlüssel finden werden zu einem siegreichen Leben über die Sünde. Amen. Dort fängt die Herrschaft im Leben an, meine Lieben. Das ist der Punkt, den ich noch betonen wollte zum Anfang. Hier fängt die Herrschaft im Leben an. Wir können lange bekennen, Römer 5, Vers 17, dass wir im Leben herrschen werden durch den einen Jesus Christus. Wenn diese Herrschaft nicht bei der Sünde beginnt, dann wird es nur Schall und Rauch sein. Dann werden wir von der Herrschaft, die uns auch noch zusteht, von der Herrschaft über die Umstände, von der Herrschaft über den Teufel, von der Herrschaft über Krankheiten, Gebrechen, Dämonen etc., von dieser Herrschaft werden wir wenig sehen, wenn wir nicht ansetzen dort, wo angesetzt werden soll, nämlich bei der Sünde. Das ist die erste Befähigung, die wir empfangen haben durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit, nämlich, dass wir nicht mehr sündigen müssen und im Gegensatz über die Sünde herrschen. Das ist der Punkt, um den es heute Morgen geht. Schon in 1. Mose 4, Vers 7 lesen wir im Zusammenhang mit Kain folgende bedeutungsvollen Worte. Sehr erstaunlich, ich staune immer wieder über diesen Vers. 1. Mose 4, Vers 7. Hier sagt Gott zu Kain, der offensichtlich Böses im Schilde führte, ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich, nämlich das Gesicht, wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Nun, wir wissen, dass Kain genau das eben dann nicht gemacht hat. Die Sünde lagerte vor der Tür, nämlich die Versuchung, seinen Bruder umzubringen, seinen Bruder zu erschlagen. Mit dieser Sünde hatte er zu tun. In dieser Versuchung stand er. Er hätte über dieses Verlangen herrschen können. Aber er hat sich von diesem Verlangen besiegen lassen und hat schließlich seinen Bruder erschlagen, wie wir wissen. Es ist interessant, dass Gott ihm sagt, du aber sollst über sie herrschen. Wir könnten uns fragen, ja, hätte Kain das überhaupt tun können? Er war ja die zweite Generation nach dem Sündenfall. Also wir können sagen, er war besonders gefallen oder in besonders hohem Maße gefallen. Ja? Natürlich, das ist nur eine Spielerei, ein Gedankenspiel. Er ist genauso gefallen, wie wir gefallen sind und wie Adam gefallen ist. Die Sünde war in ihm nicht mehr vorhanden als in uns. Aber das Ganze war sehr nah. Hätte er tatsächlich über dieses Verlangen herrschen können? Ja. Denn sonst hätte Gott es nicht gesagt. Gott wird dich niemals zu irgendetwas auffordern, etwas von dir verlangen, etwas von dir erwarten, das du nicht erfüllen kannst. Also muss es für Kain möglich gewesen sein, über die Sünde zu herrschen. Diese Versuchung, seinen Bruder umzubringen, weil er so neidisch und eifersüchtig auf ihn war, dieses Verlangen unter die Füße zu kriegen, es wäre möglich gewesen. Wie wäre es möglich gewesen? Durch äußerste Willenskraft? Durch äußerstes Zusammenreißen? Durch menschliche Anstrengung? Nein. Sondern ich glaube, dass Gott hier in Bezug auf seine Gnade redet. Und die Gnade wird dann wirksam und aktiv und verfügbar, wenn wir mit Gott leben. Wenn wir uns Gott ausliefern. Wenn wir sagen, Gott, von mir aus ist der Zug abgefahren. Von mir aus bin ich bereits in der Sünde drin. Wenn es nach mir ginge, ich hätte schon gesündigt. Wenn es nach mir ginge, ich hätte meinen Bruder schon erschlagen. Aber weil ich weiß, dass das nicht richtig ist zu tun, hänge ich mich an dich. Ich nahe mich dir, Gott. Dann weiß ich, dass du dich mir nahst. In diesem Moment wird die Gnade aktiv. Und das hätte Kain tun können. Er hörte ja die Stimme Gottes offensichtlich sehr gut. Hast du die Stimme Gottes schon einmal so direkt gehört, wie Kain sie hier vernimmt? Mit anderen Worten, er hatte eine Beziehung zu Gott. Er hatte das Potenzial, dem zu folgen, was Gott gesagt hatte. Er hätte es tun können. Er hätte sich nur in diesem Augenblick entscheiden müssen. Ja, Gott ist mir wichtiger als diese Sünde. In diesem Sinne hätte er dann über die Sünde geherrscht und hätte die Sünde nicht vollbracht. Und wenn Kain das schon konnte, und wenn das bereits von Kain erwartet worden ist, von Gott höchstpersönlich, was haben wir dann noch für eine Entschuldigung und Ausrede? Nicht über die Sünde zu herrschen. Meine Lieben, hört ihr zu? Ja. Lasst uns diese Dinge sehr genau bedenken, weil durch Sündigen halten wir das Evangelium kurz. Durch Sündigen halten wir jedes Mal wieder den Segen klein in unserem Leben. Gott kann uns nicht in einem Maße segnen, wie er es gerne möchte, wenn wir sündigen. Das schließt sich aus. Der Segen würde uns umbringen. Der Segen würde uns schaden. Der Segen hat immer etwas Bestätigendes. Versteht ihr? Der Segen Gottes, obwohl er unverdient kommt, hat immer etwas Bestätigendes. Wenn du dich bestätigst weißt von Gott, dann machst du so weiter wie bisher. Deswegen muss Gott den Segen klein halten bei Christen, die sündigen oder im Fleisch leben. Er würde dich sonst in deinem Tun bestätigen und die Sünde würde dich zwangsläufig umbringen. Römer 6, Vers 1 und 2, lass uns das noch einmal lesen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Paulus führt hier einen Gedanken ein, der revolutionär ist und der weit über das hinausgeht, was Kain hätte sagen können. Kain hätte nicht sagen können, ich bin der Sünde gestorben. Bis zu Christus hin, also bis Christus gelebt hat, bis Christus für unsere Sünden gestorben, auferstanden ist, hätte niemand sagen können, ich bin der Sünde gestorben. Weil zuerst Christus für die Sünde sterben musste, für unser aller Sünde, damit diese Möglichkeit überhaupt aktiv werden konnte. Aber Paulus sagt hier, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Wir haben also einen riesigen Vorsprung vor dem, was Kain hatte. Womit er hätte über die Sünde herrschen können. Nun, für einen Gestorbenen sollte es eigentlich überhaupt kein Problem mehr sein, über die Sünde zu herrschen. Stimmst du mir zu? Wenn du einem toten Mann eine Zigarette anbietest, wird er sie rauchen? Wohl kaum. Wenn du einem toten Mann den Playboy vor Augen hältst, also das Playboy-Magazin meine ich, wird er schauen? Wohl kaum. Wenn du einem toten Mann einen Schluck Alkohol anbietest, einen Schnaps anbietest, wird er ihn trinken? Kaum. Ohne etwas zu tun, herrscht er über die Sünde. Also es ist eine sehr einfache Herrschaft, die ihm dazukommt. Er muss nicht einmal etwas tun. Er muss sich in keiner Weise anstrengen. Er herrscht Kraft seines Gestorbenseins über die Sünde. So simpel ist das. Aber wir schauen es doch noch ein bisschen näher an. Römer 6, Vers 14 ist der nächste Vers im Römerbrief, wo der Begriff Gnade erscheint. Hier sagt Paulus, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist praktisch eine Verheißung. Paulus sagt mit äußerster Bestimmtheit, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Im Englischen shall not. Man könnte auch sagen, sie kann nicht über euch herrschen. Die Sünde kann nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz. Das Gesetz ist dazu da, die Sünde noch größer zu machen. Das Gesetz ist dazu da, uns die Sünde vor Augen zu stellen, in ihrer ganzen Kraft und in ihrem ganzen Detailreichtum, und uns zu zeigen, was alles Sünde ist und wie groß die Sünde eigentlich ist, sondern unter Gnade. Und diese Gnade bedeutet, dass wir der Sünde gestorben sind. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Du magst sagen, ja, aber die Sünde herrscht sehr wohl über mich, Pastor Manfred. Die Sünde herrscht doch über mich, ich erlebe es jeden Tag, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun möchte, und ich tue sie trotzdem. Ich weiß, dass sie Sünde sind, aber ich tue sie trotzdem. Ich bringe mein Leben an den Rand des Abgrunds mit diesen Dingen und ich tue es trotzdem. Warum, Pastor Manfred? Wieso kannst du sagen, die Sünde wird nicht über dich herrschen? Sie herrscht doch. Nun, glaubst du dem Wort Gottes oder glaubst du deiner Erfahrung? Glaubst du dem, was du vielleicht täglich erlebst, oder glaubst du dem, was Paulus geschrieben hat im Neuen Testament, inspiriert durch den Heiligen Geist, abgesegnet und besiegelt von Gott, dem Vater und vom Heiligen Geist und von Jesus Christus? Heute Morgen ist mir folgender Gedankengang durch den Kopf gegangen. Wenn wir Römer 6 und die Aussagen, die hier drin stehen, wenn wir das 100 bis 1000 Mal gelesen haben, von mir aus kannst du auch irgendeine andere Zahl nehmen. Vielleicht reichen auch 77 Mal. Vielleicht reichen auch 50 Mal. Vielleicht reichen auch 5 Mal, wenn du es dann glaubst. Wenn wir das tun würden, könnten wir nicht mehr sündigen. Punkt. Aus, fertig, Ende. Dann würden wir nämlich das, was hier steht, mehr glauben als das, was wir bisher erlebt haben. Wenn hier steht, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, dann wird sie nicht über uns herrschen. So einfach ist das. Sie wird nicht über uns herrschen. Die Frage ist, welchem Bericht schenkst du Glauben? Welcher Aussage schenkst du Glauben? Schenkst du dem Glauben, dass du jeden Tag versucht wirst aufs Neue? Ist das für dich ein Glaubensfaktor? Ist das für dich etwas, woran du deinen Glauben festmachst? Ist das etwas, das zu dir reden darf? Oder glaubst du dem, was das Wort Gottes sagt? Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Ich sage dir, wenn du jeden Morgen diesen Vers bekennst, dann wirst du Mühe haben zu sündigen, weil du ja mit deinen eigenen Lippen ausgesprochen hast, die Sünde wird nicht herrschen über mich. Ist es so simpel, Pastor Manfred? Ja, ich glaube, es ist so simpel. Je länger ich diese Dinge studiere, desto klarer und einfacher kommen sie mir vor. Weißt du, früher dachte ich immer, ja, das muss man irgendwie metaphorisch verstehen. Das ist ein Bild, das kann man nur im übertragenen Sinn verstehen. Das muss man irgendwie geistlich deuten. Oder man muss eine entsprechende geistliche Reife haben, um es verstehen zu können. Solche Verse haben sich mir völlig entzogen. Und wisst ihr, warum sie sich entzogen haben? Weil ich sie nicht so genommen habe, wie sie hier stehen. Weil ich gedacht habe, ja, ist ja schön, dass Paulus das sagt. Das meint er theologisch. Nein, er meint es nicht theologisch, sondern er meint es praktisch. Sehr praktisch. Er möchte nicht, dass wir sündigen, und hat uns die Verheißung gegeben, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird. Weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade stehen. Und jetzt lasst uns eingehend studieren, was diese Gnade bedeutet in Bezug auf die Sünde. Denn diese Gnade, die in Vers 14 erwähnt wird, wird in den Versen davor, wir könnten sagen von Vers 3 bis Vers 13, wird genau diese Gnade erklärt, von der Paulus dann in Vers 14 widerspricht. Und zwar sind es 6 Punkte, die ich mit euch durchgehen will. Der erste Bereich dieser Gnade oder Unteraspekt dieser Gnade, könnte man auch sagen, in der wir stehen und wegen der wir nicht sündigen müssen, ist, dass wir in seinen Tod hineingetauft worden sind. So, das ist praktisch die Bestätigung, die Besiegelung der geistlichen Tatsache, dass wir mit ihm gestorben sind. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Nun, das Griechische sagt hier, wie ihr wahrscheinlich wisst, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele in Christus hinein getauft wurden, in seinen Tod hinein getauft worden sind? Das bedeutet, Paulus sagt hier, die Wassertaufe des erwachsenen oder entschiedenen Gläubigen ist gleichbedeutend damit, dass du in den Tod Jesu Christi hineingetauft und untergetaucht worden bist. Seine symbolische Handlung, könnte man sagen, die bestätigt und besiegelt, dass du tatsächlich mit Christus gestorben bist. Wenn du im Wasser getauft bist, dann solltest du an diesen Tag stets denken als an den Tag deiner Beerdigung. Mit diesem Tag, mit dieser Handlung hast du ein für alle Mal besiegelt, dass du mit Christus gestorben bist. Das ist der Ausgangspunkt von dem Punkt. Deswegen ist dieser Punkt auch so wichtig. Und sagen wir den Leuten, lasst euch taufen, wenn ihr noch nicht getauft worden seid, als erwachsene, entschiedene Gläubige. Dann holt diesen Schritt nach, lasst euch taufen. Denn sonst hast du keine Handhabe gegen den Teufel in diesem Bereich. Er kann dir immer sagen, ja, was du glaubst, ist ja nur im Bereich vom Geist. Du bist geistlich mit Christus gestorben. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Das Taufwasser hat über mir zusammengeschlagen. Das ist der Grund, warum Gott möchte, dass wir dieses Ritual in Anführungszeichen vollziehen. Damit uns diese Dinge real werden. Und wenn du auf dem bestehst, wenn du sagst, damit ist es besiegelt, dann kannst du auch sagen, die Sünde wird nicht über mich herrschen, ich bin ein Toter. Zeig mir den Playboy, zeig mir eine Zigarre, zeig mir ein Glas Whisky. Es wird mich nicht bemühen, es wird mich nicht kümmern. Die Sünde kann nicht über mich herrschen, ich bin tot, ich bin der Sünde gestorben. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht. Ja, der Tote mag ja vielleicht, nehmen wir mal an, der Tote ist noch da, ja. So, halbwegs ist er noch da, du zeigst ihm also den Playboy. Der Tote denkt, eigentlich würde ich gerne hinschauen. Eigentlich würde ich mich daran jetzt gerne ergötzen. Aber er kann nicht. Weißt du was? Weil es ihn gar nicht mehr interessiert. Er ist nicht nur gestorben, es interessiert ihn auch nicht mehr. Er kann damit nichts mehr anfangen. Er weiß, dass diese Dinge zur gefallenen Schöpfung gehören, zum gefallenen Menschen gehören, mit dem er nichts mehr zu tun hat. Er weiß, dass diese Dinge Sünde sind und hat mit der Sünde nichts mehr gemeinsam. Er kann nicht mehr. Und wenn der Teufel einen solchen Toten tatsächlich einmal dazu bringen könnte, seine Angebote anzunehmen, dann wird dem Toten dadurch ein sehr ungutes Gefühl zuteil. Er wird nämlich in seiner Totenruhe gestört. Und siehst du, das ist ein Verbrechen. Dafür kannst du bestraft werden. Wehe, du gehst auf den Friedhof und gräbst irgendjemanden wieder aus oder machst irgendwelche Dinge mit ihm. Das ist Störung der Totenruhe, dafür kannst du ins Gefängnis gehen. Die Frage ist, wie sehr sind uns diese Dinge real? Erzählt Pastor Manfred nur Bilder, redet er in Gleichnissen, redet er in Metaphern oder beschreibt das tatsächlich unsere Realität, die Lebensrealität, in der wir stehen? Es liegt an dir letztlich. Wenn du diese Dinge für real hältst und als real annimmst und als bestimmende Faktoren deines Lebens siehst, dann werden sie für dich tatsächlich real sein, Realität sein. Also, das war der erste Punkt. Punkt B, mit ihm begraben worden. Römer 6, 4a, also der erste Teil des Verses. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Diesen Vers können wir uns jetzt fast sparen, das habe ich schon vorhin mit reingenommen. Wir sind tatsächlich begraben. Und das ist eine Steigerung zum Gestorbensein. Dann, Punkt C, in Neuheit des Lebens wandeln. Römer 6, Vers 4, zweiter Teil. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Es bleibt nicht beim Gestorbensein mit Christus. Das ist nicht die ganze Botschaft, das ist nur die Hälfte der Botschaft. Sondern die Gnade, unter der wir sind, unter der wir stehen, gemäß Römer 6, Vers 14, diese Gnade enthält folgende geistliche Wahrheit. So wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist aus den Toten, so kannst auch du und wirst auch du in Neuheit des Lebens wandeln. Nun, siehst du das Verhältnis? Siehst du die Beziehung? Stimmst du mir zu, dass Christus jetzt in einer neuen Art von Leben lebt? Das ist eine völlig neue Art von Leben, das er jetzt genießt. Er kam auf diese Erde, er war Gott gleich, hat seine Gottgleichheit abgelegt, kam auf diese Erde, um den Menschen gleich zu werden, hat hier 30, 33, 36 Jahre, man weiß es nicht genau, ein Leben gelebt wie du und ich. im Fleisch, in einem sterblichen Leib, ist dann ans Kreuz gebracht worden, gestorben und auferstanden und lebt jetzt in alle Ewigkeit. Was für eine Art von Leben hat er jetzt? Ein herrliches Leben. Auferstehungsleben. Ein Leben voller Kraft. Ein Leben, das in keiner Weise behelligt wird von irgendetwas Lebensfremdem. Tod, Sünde, Teufel haben keinerlei Einfluss auf ihn jetzt. Damals, als er auf dieser Erde war, konnten ihn diese Dinge zumindest angreifen. Konnten ihn diese Dinge zumindest versuchen, weil er denselben Leib hatte wie wir. Aber jetzt, er ist weit jenseits von solchen Begriffen wie Sünde oder Tod oder Teufel. Er ist weit jenseits davon. Und das ist, meine Lieben, die Qualität von neuem Leben, das auch wir haben, gemäß dem, was hier steht. Wir haben ein Leben. Gott möchte uns ein Leben zuteil werden lassen und tut das auch in Christus Jesus, das weit jenseits ist von Begriffen wie Sünde, Hölle, Tod, Teufel, Krankheit, Gebrechen, Schmerz, Mangel etc. Er möchte uns dieses Leben zuteil werden lassen. Die Frage ist wieder, glaubst du es? Glaubst du, was der Pfarrer predigt heute Morgen? Oder denkst du, ja, es ist zu schön, um wahr zu sein? Pastor Manfred verspricht uns wieder das Blaue vom Himmel herab und hält dann nicht die Hälfte. Nun, weißt du was? Ich muss überhaupt nichts halten hier, Amen. Ich rede nicht für mich selbst. Ich muss diese Verheißung nicht erfüllen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, ob das oder das Realität wird in deinem Leben. Das kann nicht meine Aufgabe sein. Ich bin ein Handlanger Jesu Christi, ein Gehilfe Jesu Christi. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich kann es nur immer wieder predigen, ich kann mir nur immer wieder neue Metaphern ausdenken, um es euch nahe zu bringen. Aber umsetzen, glauben, daran festhalten, es bekennen, damit arbeiten, es verinnerlichen, es verstoffwechseln, wie Pastor Wolfhard Magis immer gesagt hat, das müsst ihr selber tun. Das müsst ihr beim besten Willen selber tun. Also deswegen, bitte sag nie, ja, die versprechen einem da das Blaue vom Himmel herab im biblischen Glaubenszentrum. Nein, tun wir nicht. Wir proklamieren nur, was das Wort sagt. Und solange das Wort diese Dinge sagt, werde ich sie predigen. Dann der nächste Punkt der Gnade, der enthalten ist in Römer 6, Vers 3 bis 13. Der Leib der Sünde ist abgetan. Hier heißt es in Römer 6, in den Versen 5 bis 7, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, das ist eine sehr interessante Formulierung, wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. Das heißt, in den Augen Gottes sind wir nicht nur mit Christus gestorben, sondern wir sind mit ihm am Kreuz gestorben. Wir sind verwachsen mit seinem Tod. Das heißt, wir haben einen ähnlichen oder gleichen Tod erlitten. Du hast nichts davon gemerkt. Du hast nichts davon gesehen. Aber es ist trotzdem passiert, weil es in den Augen Gottes passiert ist. Weil Christus nicht für sich selbst starb, sondern für dich und für mich starb. Deswegen kann dieser Tod uns zugerechnet werden und muss nicht Christus zugerechnet werden. Halleluja. Christus hätte niemals sterben müssen. Christus in seiner Funktion als Sohn Gottes, sündlos, von Ewigkeit her, er hätte direkt ins ewige Leben übergehen können. Er hätte direkt ins ewige Leben übergehen können. All das, was er getan hat, hat er für uns getan. Weil wir es brauchten, weil wir es nötig hatten, weil wir es brauchten, dass jemand an unserer Stelle stirbt. Siehst du, wenn du für dich selber gestorben wärst, das heißt, wenn du tatsächlich selbst ans Kreuz gegangen wärst, für deine eigene Sünde, es hätte nicht das Geringste geholfen. Sondern wir hätten sagen müssen, er oder sie hat's verdient. Und zwar jeder von uns, jeder Einzelne, der Pastor und die Schafe. Er starb also an unserer Stelle. Und wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. So werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Und das kann auf zwei Ebenen verstanden werden, nämlich erstens auf der Ebene, dass wir dieselbe Auferstehung des Leibes erfahren werden, wie er sie erfahren hat. Das wird so sein. Ich freue mich auf den Tag, wo mein Leib, wenn Jesus nicht vorher kommt, von den Toten auferweckt werden wird, in Herrlichkeit, in Unvergänglichkeit. Siehst du, Gott hat diesen Leib hier angenommen. Er hat diesen Leib angenommen. Das ist nicht etwas, was wir irgendwie gering achten sollten, was wir verachten sollten, sondern Gott liebt den Leib. Viele Kreise des Christentums haben über die Jahrhunderte eine leibfeindliche Theologie aufgebaut. Ich weiß nicht, woher das kam, wahrscheinlich aus der Gnosis, wahrscheinlich aus dem östlichen Denken, aus der Askese, die damals auch geherrscht hat in vielen Bereichen des Denkens, hat man angenommen, Gott kann doch nicht den Leib annehmen. Gott ist so weit über dem Leib, dass er den Leib nicht gut finden kann. Außerdem, Hand aufs Herz, es ist der Leib, der meistens sündigt. Also muss der Leib schlecht sein. Aber Gott hat den Leib erlöst. Gott will den Leib erlösen, so sehr, dass er ihn auferweckt, und zwar diesen selben Leib. Siehst du, wir werden uns kennen, wenn wir im Himmel sind. Wir werden uns kennen, wenn unser Leib auferstanden ist. Du wirst wieder so aussehen, wie du jetzt aussiehst, nur viel besser. Gott wird das nehmen, was du jetzt bist, und es, was tun? Verherrlichen. Verherrlichen. Mit anderen Worten, du wirst in alle Ewigkeit als Miriam erkennbar sein, wirst in alle Ewigkeit als Edith erkennbar sein oder als Jörg oder als Marco. Aber es wird niemand mehr wagen, mit dem Finger auf dich zu zeigen und zu sagen, wie sieht der denn aus? Weißt du warum? Nicht, weil es verboten ist, im Himmel mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern weil es keinen Grund mehr dafür gibt. Und weil jeder sofort sehen wird, das ist der bestaussehendste Mann, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Das ist die schönste Frau, die jemals über das Angesicht der Erde ging. Und das wird man über jeden sagen können, ohne dass einer den Kürzeren zieht dabei. Wow! Oh, Halleluja! Und das ist der Grund, warum es keine Schönheitskonkurrenzen mehr geben wird im Himmel. Keine Miss Schweiz-Wahlen. Und andere misslungene Vergleiche. Kein Mr. Universum oder irgendetwas in dieser Art. Sondern in den Augen Gottes und auch in unseren Augen werden wir alle schön sein. Halleluja. Schön sein, weil die Gnade auf uns gekommen ist. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Hier haben wir diesen Zusammenhang noch einmal. Paulus formuliert den ziemlich stark aus, könnte man sagen. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Mit anderen Worten bedeutet das, durch unser Verwachsensein mit der Gleichheit des Todes Jesu Christi ist das, was er damals getan hat, für uns wirksam geworden. Er ist gestorben und es wird uns zugerechnet. Das heißt, du bist also gestorben, obwohl du noch gar nicht gestorben bist. Halleluja. Das klingt im ersten Moment absurd. Du denkst ja, aber ich bin doch noch nicht gestorben. Ich bin noch quicklebendig und sitze hier und habe Versuchungen und denke, hoffentlich ist er bald fertig. Mein Sonntagsbraten wartet zu Hause im Ofen. Auch das kann übrigens durchaus Sünde sein. Ich muss das kurz einschieben, ja? Wenn wir über Sünde reden, dann reden wir heute Morgen nicht von irgendwelchen groben oder gröbsten Tatsünden, sondern wir reden von der Sünde ganz allgemein, von allem, was Sünde sein kann. Weißt du, wie Paulus die Sünde definiert? Paulus sagt ganz einfach, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Damit ist der Kreis groß geworden. Das ist Sünde. Aber wir können und sollen über die Sünde herrschen, weil unser Leib der Sünde abgetan ist, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wie Jesus gesagt hat im Johannesevangelium, wenn jemand die Sünde tut, dann ist er der Sünde Knecht. Du kannst aber nur so lange jemandes Knecht sein, wie du lebst. Jedes Arbeitsverhältnis auf dieser Erde, jedes Dienstverhältnis erlischt mit dem Tag deines Todes. Also wenn ich jetzt hier heute tot umfallen würde, was ich nicht tue, dann wäre mein Arbeitsverhältnis mit dem biblischen Glaubenszentrum Schaffhausen erloschen. Und ihr müsstet euch einen neuen Pastor suchen. Du kannst jede Stelle sofort kündigen, indem du von dieser Erde abtrittst. Nun, bitte versteht das nicht falsch, ja? Bitte versteht das nicht falsch. Aber einfach, um zu illustrieren, was gemeint ist. Du machst also Zeit deines Lebens ein Diener, ein Sklave, ein Knecht der Sünde gewesen sein, aber in dem Moment, wo du in den Augen Gottes, und das ist der bestimmende Faktor, versteht ihr? Wenn wir von Sünde reden, wenn es keinen Gott gäbe, dann gäbe es auch keine Sünde. Sünde gibt es, weil Gott definiert hat, was Sünde ist. Deswegen haben wir es mit ihm zu tun. Wenn er also sagt, dass wir in seinen Augen gestorben sind, dann sind wir dem gestorben, womit wir Probleme hatten bisher. Sprich, mit der Sünde. Wenn Gott sagt, in Christus seid ihr der Sünde gestorben, weil sein Tod für euch gilt und euch angerechnet wird, dann ist das Problem mit der Sünde gelöst. Halleluja. In den Augen Gottes bin ich mit Christus gestorben, wie die ganze Menschheit übrigens. Deswegen ist es auch so, ich komme hier vom Hundertsten ins Tausendste, merke ich gerade, ist es auch so, dass wir den Menschen in der Welt nicht dauernd ihre Sünden vorhalten müssen. Wenn wir evangelisieren, bitte geh nicht hin und sagen, bist ein Sünder, kommst du in die Hölle, wenn du nicht umkehrst. Ja, du kommst in die Hölle, wenn du nicht umkehrst, aber nicht wegen deiner Sünden, sondern weil du Christus nicht angenommen hast, der für deine Sünden gestorben ist. Gott hält der Welt ihre Übertretung nicht vor, sondern er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, damit wir zur Welt sagen, schlag ein in die Hand der Versöhnung, gib Gott deine Hand, damit die Versöhnung, die längst für dich erreicht worden ist, in deinem Leben auch wirksam werden kann. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Auch das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Und der juristische Grund, könnte man sagen, warum Gott uns unsere Sünden nicht vorhält. Nämlich, weil wir gestorben sind. In dem Moment, wo jemand tot ist, kann man ihn nicht mehr verurteilen. Ich meine, ihr habt alle diese traurige Geschichte mitverfolgt mit diesem Mädchen, was umgebracht worden ist dort im Kanton St. Gallen. Aber der offensichtliche Mörder hat sich selbst das Leben genommen und kann deswegen nicht dafür angeklagt werden. Es ist unmöglich, einen Toten vor Gericht zu verklagen. Da machen die Richter nicht mit. Und die Rechtsanwälte haben nichts zu tun. Und genauso ist es mit uns in Bezug auf die Sünde. In den Augen Gottes sind wir damals mit Christus gestorben. Deswegen hat all das, was wir vor unserer Bekehrung getan haben, ist null und nichtig. Es gibt keinen Schuldigen mehr dafür. Christus hat sich selbst zum Schuldigen gemacht dafür. Oh, würden uns diese Dinge real werden. Wir würden sein Werk anders sehen und wir würden unseren Stand anfangen, anders zu sehen. Und wir würden sehen, wenn das schon für unsere vergangenen Sünden gilt, wie viel mehr gilt es dann für das, was wir noch gesündigt haben, aber wie viel mehr gilt es auch dafür, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Glaubst du nicht, dass Gott aufräumen wollte mit der Sünde? Dass er sagte, es reicht dieses riesige Maß an Sünde, wir müssen das nicht noch größer aufhäufen. Deswegen schaffen wir einen Weg, nicht nur die Sünde zuzudecken oder zu vergessen oder zu eliminieren, sondern wir schaffen auch einen Weg, damit dieser Berg nicht noch größer wird. Dann Punkt E. Christus ist für uns der Sünde gestorben. Römer 6, die Verse 10 und 11. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Hier kommt ein weiterer wichtiger Punkt. Den ersten haben wir bereits behandelt. Seid ihr mir nicht dankbar dafür? Aber ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass Christus eben nicht nur gestorben ist, sondern auch jetzt wieder lebt. Und was er jetzt lebt, lesen wir auch an anderer Stelle, hat, wie schon gesagt, nichts mehr mit der Sünde zu tun. Wenn Christus zurückkehrt, hat das auch nichts mehr mit der Sünde zu tun, sondern dann kommt er für die, die auf ihn gehofft haben. Er lebt also. Und das, was er jetzt lebt, lebt er für Gott. Und dazu sind auch wir aufgefordert. Es ist wie beim Fahrradfahren. Du kannst mit einem Fahrrad nicht an der Stelle stehen und auf dem Fahrrad sitzen bleiben. Amen. Ohne dass du die Füße abstellst, meine ich. Sondern, damit du mit einem Fahrrad senkrecht fahren kannst, musst du fahren. Das heißt, es muss vorwärts gehen. Wir sind nicht nur der Sünde gestorben, sondern wir leben jetzt für Gott. Amen. Wir leben für ihn. Und das sollte unser Ziel sein. Und das sollte unser Bestreben sein, für Gott zu leben. Wisst ihr, in dem, was ich bisher geschrieben habe und herausgefunden habe für mein Buch, habe ich gesehen, es braucht eigentlich sehr wenig. Weißt du, was alles war, was Noah tat, um sich die Gnade Gottes zuzuziehen? Was er tat, war, er lebte mit Gott. Er nahte sich zu Gott und so nahte Gott sich zu ihm. Die Gnade war nicht von Anfang an da. Er hatte sich die Gnade nicht verdient. Er war nicht deswegen ein Kandidat für die Gnade, weil er gerecht und untadelig war, sondern er war das, weil die Gnade auf ihn gekommen war. Die Gnade kam zu ihm, weil er sagte, Gott, wie soll ich leben in dieser gottlosen Generation? Wie soll ich leben mit diesen Menschen, die Söhne, die Kinder zeugen, mit Engelwesen? Wie soll ich leben mit all dieser Hurerei, mit dieser Sodomie, mit all diesem sündhaften Zeug? Wie soll ich leben, Gott? Und sich an Gott gehalten hat und mit Gott gelebt hat. Deswegen kam die Gnade auf ihn und hat ihn befähigt, nicht mitgerissen zu werden von dem, was um ihn herum stattfand. Ohne die Gnade wäre Noah genauso in der Sintflut untergegangen wie alle anderen. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ist es nicht eine interessante Formulierung, haltet euch der Sünde für tot? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo jeder eine eigene Meinung hat. Und wo manche Leute diese Meinung auch als absolut hinstellen. Ich meine, es ist so und so. Aber sie formulieren es nicht so, wie wenn sie es meinen, sondern sie formulieren es so, wie wenn es absolute Wahrheit wäre. Aber hier ist eigentlich wirklich von meinen die Rede. Wenn du mal was meinen willst, möchtest du mal wieder was meinen, dann meine doch einfach mal, dass du mit Christus gestorben bist. Dann meine doch einfach mal, dass du der Sünde tot bist. Mein das doch einfach mal. Sei doch einfach mal der Meinung, du bist mit Christus gestorben. Weißt du was, diese Meinung kann dir niemand nehmen. Es kann niemand sagen, ja, aber ich habe den Gegenbeweis. Deine Meinung stimmt nicht. Sondern das, was du meinst, was deine Meinung ist, ist deine Privatsache, könnte man sagen. Dann mein doch bitte einfach, ich bin der Sünde tot. Und meine doch darüber hinaus auch noch, dass du Gott lebst. Und meine es nicht nur, sondern meine es wirklich, wie du es meinst. Also mit anderen Worten, richte dich nach deiner Meinung. Das ist ja der nächste Schritt. Was die Leute meinen, das setzen sie auch um. Was die Leute meinen, das leben sie auch. Wenn die Leute meinen, sie müssten bestimmte Parteien wählen, dann tun sie das. Wenn die Leute meinen, sie müssten bestimmte Leute verleugnen oder in den Dreck ziehen, obwohl sie gar keinen Anlass dafür haben, dann tun sie das. Weil sie es meinen, tun sie es auch. Also, lass uns das tun, was wir meinen. Punkt F, die Verse 12 und 13, damit kommen wir bald zum Schluss. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denken wir noch einmal an das Bild mit der erloschenen Arbeitssituation, erloschenen Arbeitsbeziehung. Wenn du an einer Stelle aufgehört hast zu arbeiten, dann bist du frei, deine Kapazitäten, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, deine Werkzeuge einem neuen Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Nun, da du nicht mehr Sklave der Sünde bist, weil du der Sünde gestorben bist und die Sünde keinerlei Anspruch mehr an dich hat, die Sünde kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, aber du hast doch immer für mich geschafft, wieso schaffst du jetzt nicht mehr für mich? Ja, tut mir leid, ich bin gestorben. Ich habe endgültig gekündigt. Ich gehe auch nicht zur Adeko und lasse mich wieder neu anstellen bei dir. Ich bin gestorben. Deswegen kann ich jetzt einem neuen Arbeitgeber dienen. Und du kannst mich nicht daran hindern, liebe Sünde. Du wirst mich nicht hindern können, einem neuen Arbeitgeber meine Zeit, meine Fähigkeiten, meine Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Und die Sünde muss zugeben, ja, es ist so. Und weder Hölle, Tod noch Teufel können dich daran hindern. Aber bitte trete nicht in den Frühruhestand ein und sage, oh Gott sei Dank, ist das alles vorbei, ich bin der Sünde gestorben. Nie wieder einen Handschlag tun. weder für die Sünde noch für sonst jemanden oder etwas. Das war's. Ich verbringe den Rest meines Lebens in Frömmigkeit. Ich gehe in die Kirche, ich lese meine Bibel, ich gebe meinen Zehnten, meine Opfer. Was soll's? Wenn ich Gelegenheit habe, erzähle ich noch jemandem, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe. Aber mehr tue ich nicht. Dann wirst du relativ schnell dem Drängen deines alten Arbeitgebers nachgeben. Weil, wisst ihr, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, nichts zu tun. Der Mensch ist nicht zum Müßiggang geschaffen. Ihr kennt alle dieses Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und das ist wirklich wahr. Leute, die nichts zu tun haben den lieben langen Tag, auf was für Ideen kommen die? Du wirst früher oder später dem Drängen deines alten Arbeitgebers wieder nachgeben. Wenn du aber dich in Dienst stellen lässt für einen neuen Arbeitgeber, der dich mit Haut und Haaren, mit Herz und allem haben möchte und in Dienst nehmen möchte und dich weiter ausbilden und zurüsten möchte für das gute Werk, das er angefangen hat in dir, da wirst du gar keine Zeit mehr haben für die Sünde. Du wirst gar nicht mehr, das gab es ja auch mal noch. Die Sünde gab es ja auch mal noch. Sie mag einen Anspruch gehabt haben, aber das ist lange vorbei. Halleluja! Glaubt ihr, dass das möglich ist? Ich weiß, dass es möglich ist. Siehst du, ich bin jetzt relativ genau 23 Jahre gläubig, habe mich vom Herrn in Dienst nehmen lassen und ausbilden lassen. Nicht nur für den Dienst an euch oder so, sondern ganz allgemein gesprochen. Den allergrößten Teil dessen, was ich weiß, was ich habe, was ich bin, was ich kann, habe ich vom Herrn bekommen. Das bisschen, was davor war, nun gut, der Herr hat es genommen und hat es vergoldet. Aber der größte Teil von dem, was mich heute ausmacht, das kam alles nach meiner Bekehrung vor nunmehr 23 Jahren. Nicht von meinem alten Arbeitgeber, sondern von meinem neuen Arbeitgeber, dem Herrn Jesus Christus. In seinem Dienst, für seine Sache, für seine Zwecke. Und weißt du, das sind so Ausbildungen ohne Pferdefuß. Das kann dir niemand nehmen. Dort kann dir niemand sagen, ja, aber jetzt musst du auch für mich schaffen. Jetzt erwarte ich, dass du das abschaffst, abarbeitest bei mir. Weißt du, der Herr hat nicht einmal diesen Anspruch. Du kannst sogar das, was du bei ihm gelernt hast, nehmen und es in der Welt umsetzen. Wirst dabei vielleicht nicht gesegnet sein, wenn es gegen das Reich Gottes ist, aber du kannst es tun. Niemand wird dich hindern daran. Aber setze es doch ein für den, der es bezahlt hat und der dich in Dienst genommen hat. Römer 6, Vers 17. Eine weitere Stelle, wo das Wort Gnade vorkommt, in Römer 6. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wo kommt hier das Wort Gnade vor, fragst du dich? Hier ist eine dieser Stellen, wo das griechische Wort Charis übersetzt wird, nicht mit Gnade, sondern mit Dank. Aber siehst du den Zusammenhang? Gott aber sei Dank. Oder wir könnten auch sagen, Gott aber sei Dank für seine Gnade, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. All das, was ich euch heute Morgen gepredigt habe, habe ich gepredigt, um euch ein Bild der Lehre zu zeigen. Und dieses Bild der Lehre, dieses System von Grundsätzen und Beziehungen, kann euch und wird euch in Freiheit setzen, wenn ihr dieses Bild anschaut, euch mit diesem Bild beschäftigt, euch das zu Herzen nehmt, was es enthält, und euch in eurer Meinung nach dem richtet, was es sagt. Ihr seid einem Bild der Lehre übergeben worden. Gott sei Dank dafür. Das ist Gottes Gnade. Und diese Gnade wird euch befähigen, über die Sünde zu herrschen. Egal wie sehr die Sünde anklopft, egal wie stark die Versuchung sein mag, ist unmöglich, dass Gott dich in eine Versuchung kommen lässt, der du nicht gewachsen bist durch das, was sein Wort sagt. So, hier hören wir auf heute Morgen. Lasst uns mit einem gemeinsamen Bekenntnis abschließen. Stehen wir auf zusammen, bitte. Es gäbe noch vieles, was man zu diesem Thema sagen kann. Ich denke nicht, dass ich das erschöpfend abgehandelt habe. Aber ich glaube doch, dass ich euch ein Sprungbrett geben konnte, von dem aus ihr über die Sünde hinaus kommen könnt. Die Sünde ablegen könnt, über die Sünde herrschen könnt. Manchmal ist es gut, wenn du einen erhöhten Punkt einnimmst, von dem aus du eine weitere Sicht hast. Und diese Predigt heute Morgen sollte ein solcher Punkt sein. Vater im Himmel, wir danken dir. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Für dein wunderbares Wort. Dein Wort von der Gnade. Dein Wort von der Gnade. Vater, und ich habe verstanden heute Morgen. Vater, und ich habe verstanden heute Morgen, dass ich unter der Gnade bin. Dass ich unter der Gnade bin und dass die Gnade mich befähigt. Und dass die Gnade mich befähigt, über die Sünde zu herrschen. Über die Sünde zu herrschen. Ich habe verstanden, Vater. Ich habe verstanden, Vater, dass ich der Sünde gestorben bin. Dass ich der Sünde gestorben bin. Dass die Sünde nicht über mich herrschen wird. Dass die Sünde nicht über mich herrschen wird, sondern ich über die Sünde herrschen werde. Sondern ich über die Sünde herrschen werde. Alte Gewohnheiten, sündige Haltungen haben keinerlei Macht mehr über mich. Ich nehme heute Morgen die Gnade in Anspruch. Ich nehme heute Morgen die Gnade in Anspruch, über diese Dinge zu herrschen. Und Vater, ich stelle mich dir zur Verfügung. Du bist mein neuer Arbeitgeber. Du lehrst mich. Du rüstest mich aus. Du befähigst mich, einen Stand einzunehmen, der einem Kind Gottes gebührt. Dafür danke ich dir, Vater. Amen. Halleluja.